Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Wir bauen heute mal ein paar Lego-Steine an die Popkultur dran, beziehungsweise Klemmbausteine.
Hallo und herzlich willkommen bei den Klemmbaustein-News. Folge 194 vom 7. Januar 25. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten, die Mocks der Woche und ein paar Leseempfehlungen gibt es auch.
Ja, ein eigener Podcast mit den aktuellen News aus der Klemmbausteine-Welt. 194 Folgen hat er schon. Außerdem gibt es Klemmbausteine-Videos ohne Ende. Die ist ziemlich groß, die Welt der Klemmbausteine, wie Lego und Co. Erwachsene lieben das, aber warum? Was machen Klemmbausteine so attraktiv? Wir stellen dir gleich mal ein ganz neues Theaterset vor. Der Schuhhersteller Birkenstock, der hat ein Problem. Es gibt immer mehr Konkurrenten, die ganz ähnliche Kork-Sandalen billig herstellen lassen im Ausland und sie dann hier zu kleinen Preisen verkaufen. Birkenstock will dagegen vorgehen und will das eigene Design besser schützen und hat jetzt eine neue Idee. Birkenstock möchte offiziell Kunst werden, denn dann gilt besonders strenges Urheberrecht und auch ziemlich langes Urheberrecht, noch 70 Jahre nach dem Versterben des Urhebers oder hier des Erfinders. Aber geht das einfach? Ist Birkenstock Kunst? Darüber berät heute tatsächlich der Bundesgerichtshof und wir suchen da jetzt nicht nach juristischen Antworten, sondern wir schauen da drauf aus der Designperspektive und zwar mit Florentine Nadolny, Leiterin des Museums der Dinge in Berlin, das sich mit der Geschichte von industriell hergestellten Waren beschäftigt. Herzlich willkommen, Frau Nadolny.
Hallo.
Sie haben ja in Ihrer Sammlung auch Schuhe, also Chucks zum Beispiel, das weiß ich. Heißt das, Sie wären damit einverstanden, dass Birkenstock-Sandalen Kunst sein können?
Also wir haben tatsächlich einige Schuhe in unserer Sammlung, aber es sind einige wenige. Das hat auch konservatorische Gründe, warum wir keine große Schuhsammlung haben. Und wenn wir auf einige ausgewählte Schuhe schauen, dann unter ja, kulturhistorischen Aspekten oder eben auch Aspekten des Marketings und der Marketinggestaltung. Und wir sind ein Museum der, wie Sie eben auch sagten, der industriellen Massenkultur. Also wir stellen Dinge aus und sammeln Dinge von der Jahrhundertwende bis in die Gegenwart, die zum Nutzen von einer breiten Bevölkerung in Masse hergestellt wurden. Und ich glaube, da liegt vielleicht auch schon ein Unterschied zum Begriff der Kunst, die wir klassischerweise als ein Unikat bezeichnen und das dann doch im starken Widerspruch steht zu einer massenhaften Herstellung von Dingen, die eben nicht alleine für sich stehen sollen, sondern das Ziel haben, genutzt, gebraucht, verbraucht zu werden.
Das heißt, bei Ihnen steht jetzt eben nicht Kunst, sondern eben ja Gebrauchsgegenstände, industriell massenhaft hergestellte. Aber trotzdem ist es ja so, dass alle Alltagsgegenstände ja auch irgendwie Design sind und dann manchmal ja auch besonders schön oder irgendwie eben ganz besonders aussehen. Wo würden Sie denn da die Grenze ziehen zu Kunst oder zumindest kunstvoll?
Kunstvoll in dem Zusammenhang ist es vielleicht wirklich schwierig, das so zu benennen. Es gibt natürlich viele Dinge, die in den letzten 120 Jahren oder auch darüber hinaus schon in der industriellen Produktion vielleicht im Nachhinein oder auch in ihrer Zeit eine besondere Aufmerksamkeit erfahren haben, obwohl sie Dinge für den Massengebrauch waren. Wenn wir zum Beispiel an die Juicy Salif denken von Philipp Stark, die in den 90er Jahren herauskam, eigentlich eine Zitronenpresse für Alessi entworfen, die aber überhaupt nicht funktioniert hat und auch immer nicht funktioniert. Also da lassen sich eben Zitronen nicht gut mit auspressen. Trotzdem hat dieser Gegenstand eine besondere Bedeutung gewonnen, war ja vielleicht unter anderem auch eben eine klare Absage an die doch sehr lange rein auf Funktionalität geprägte Moderne war. Und dann im Kontext auch der Postmoderne, auch in den 80er Jahren, eben dann für ein erweitertes oder neues oder auch heiteres Designverständnis oder Gestaltungsverständnis stand. Aber tatsächlich von der Nutzung her ist es schwer zu gebrauchen. Also es gibt diese einzelnen Dinge, die auch im Nachhinein dann vielleicht für eine Zeit besonders stark stehen und kulturhistorisch dann so eingeordnet werden können. Ob das jetzt auch für die Birkenstock-Sandalen gilt, das ist ziemlich interessant. Also eine Zuschreibung von außen, vielleicht auf Gegenstände, für eine Zeit stehen oder für einen Wandel eines Designverständnisses, das ist ja das eine. Das andere hier in diesem Fall ist schon ziemlich interessant, dass also ein Unternehmen proaktiv daran arbeitet oder darauf hinwirkt, einen Gebrauchsgegenstand als Kunst zu deklarieren. Und vermutlich lässt sich darin auch eine ganz klare Marketingstrategie erkennen, denn mit einer Bedeutung von Kunst oder von einer Aura von Kunst lässt sich natürlich auch eine höhere Preisgestaltung begründen, auch vielleicht ein Mehr an Exklusivität, die dann eigentlich in einem starken Widerspruch steht zu einer massenhaften, banalen Nutzung im Alltag. Ja.
Das klingt doch eigentlich, also jetzt aus Marketingperspektive, nach einer ziemlich klugen Idee. Oder wie originell ist das? Gab es auch schon andere Marken, die versucht haben, sich als Kunst deklarieren zu lassen?
Wenn wir jetzt an Alessi denken und Philipp Stark beispielsweise oder eben auch darauf folgend, also die Begrifflichkeit auch des Autorendesigns, dass also ein bestimmter auch Designer oder Designerin, bestimmte Produzenten sehr stark auf eine expressive Gestaltung oder eine besondere Gestaltung achteten und das eben auch als Marketingstrategie verwendet haben und auch nach wie vor verwenden. Also tatsächlich ist es etwas, was auch bekannt ist, also das Thema Design oder Gestaltung sehr nah an Kunst oder an Exklusivität, Besonderheit heranzuführen, gerade an einer Konsumgesellschaft, in der man sich eben stark mit einem Produkt oder als Firma herausstellen muss oder will, in einem großen Markt, der international und global ist, ist das eine Marketingstrategie, die man natürlich schon oft beobachten konnte. Ja.
Und gleichzeitig könnte man sagen, aus der künstlerischen Perspektive schon auch ganz schön dreist, dann einfach von sich zu behaupten, man sei irgendwie Ikone und man sei Kunst.
Ja, also es ist natürlich interessant, wenn man das selbst tut und eben vielleicht nicht nach 20, 30 Jahren von der nächstfolgenden Generation als Zuschreibung erfährt oder als Einschätzung, sondern es dezidiert selbst anzugehen. Das ist ein interessanter Ansatz. Er ist natürlich, gerade wenn wir darüber sprechen, was ist Gestaltung und was ist Kunst, und das ist eben auch unser Haus, unser Museum der Dinge, das Bergmännische Museum der Dinge, beleuchtet solche Fragen eben auch ganz besonders. Wir allerdings sehen im Begriff der Gestaltung schon eine Gestaltung, die dezidiert zweckorientiert ist und die den Alltag prägt, die die Gesellschaft prägt und die im Ursprung ja auch dafür gedacht war, dass eine breite Nutzerinnenschicht die Dinge nutzen können. Und da stellt sich schon die Frage, wenn Dinge durch ein Labeling Kunst sehr, sehr, sehr teuer werden, gegebenenfalls, für wen ist das noch leistbar? Also insofern ist da eine starke soziale Dimension auch in solchen Strategien mit zu betrachten, wie wir in Gesellschaft zum Beispiel anhand von Dingen oder Ausdruck von Dingen unterscheiden wollen oder eben auch nicht.
Tatsächlich gab es da, glaube ich, auch habe ich gelesen, eine Aussage von jemandem im juristischen Kontext, die gesagt haben, naja, wir müssten Birkenstock-Schuhe dann so designen, dass man sie gar nicht mehr benutzen kann, dann wären sie auf jeden Fall Kunst. Aber genau, dann haben sie natürlich nicht mehr ihr eigentlich als Ziel erreicht. Aber zum Schluss noch, ich habe mich gefragt, können Sie sich denn unter irgendwelchen Gesichtspunkten vorstellen, dass Sie irgendwann auch Birkenstock-Sandalen bei Ihnen ausstellen?
Wir stellen ja in unserer Ausstellung in Form eines offenen Depots, also daran erkennt man auch, dass es uns dezidiert nicht um die einzelnen Objekte geht, sondern uns geht es um die Massenkultur. Das heißt, bei uns kann man über 15.000 Objekte betrachten und in ihrem jeweiligen kulturhistorischen Kontext, in ihrer sozialen Dimension. Und insofern ist es durchaus denkbar, dass unter einem bestimmten Aspekt auch die Birkenstock-Sandale irgendwann einmal in unsere Sammlung und auch in eine Ausstellung kommt. Ja? Wir planen beispielsweise eine Ausstellung zu Milieudingen, die genau darum, um die Frage, wie Dinge und Distinktion, Dinge und soziale Dimensionen zusammenhängen, beleuchten wollen. Und da wird es dann ziemlich interessant, ob dann Birkenstock zum Beispiel ein Objekt für eine solche Ausstellung werden könnte.
Das sagt die Leiterin des Museums der Dinge, das sich mit der Geschichte der industriellen Warenproduktion befasst, über diese Idee von Birkenstock, sich als Kunst einstufen zu lassen, um dann eben besser vor Kopien geschützt zu sein. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Florentine Nadolny.
Ihnen auch, vielen Dank.
Wie ist es bei Ihnen? Sagen Sie eigentlich Lego oder sagen Sie Klemmbausteine?
Ey, Lego!
Ey, ich bin ein Riesenfan von Klemmbausteinen.
Klemmbausteine?
Ja, Klemmbausteine.
Klemmbausteine.
Ja, es gibt ja nicht nur Lego, deswegen benutze ich den Gattungsbegriff.
Gattungsbegriff. Klemmbausteine.
Entschuldigung, es gibt noch ganz viele andere Firmen außer Lego, die auch Klemmbausteine herstellen.
Ja, wir sagen jetzt auch Klemmbausteine, denn das hat Tom Böttcher hier ganz gut erklärt. Lego ist nur ein Hersteller von vielen, wenn es um Plastiksteine mit Noppen geht, die man aufeinander stecken kann. Und wer einmal nach diesem Wort Klemmbausteine recherchiert, merkt sofort, es gibt dazu abertausende Videos, Podcasts, Reels, Texte und zwar von Erwachsenen für Erwachsene. Und bei mir ist jetzt die Erwachsene Simone Dede Ayivi, Theatermacherin und Kolumnistin, die auch ziemlich viele Klemmbausteine zu Hause hat und jetzt ein ganz neues Theaterset mitgebracht hat. Hi Simone.
Hallo, ich freue mich.
Bevor wir über dieses Theaterset sprechen, erstmal generell, woher kommt diese Faszination Klemmbausteine für dich? Hast du das als Kind immer durchgespielt oder hast du es nochmal neu entdeckt?
Ich habe es nochmal neu entdeckt. Ich glaube, wie ganz viele Leute, die dann so eine Pause, sogenannte so Dark Ages hatten, in denen sie sich nicht mit Lego beschäftigt haben. Aber es war ein wichtiges Spielzeug meiner Kindheit. Und tatsächlich habe ich so während der Pandemie, während des ersten Lockdowns wieder angefangen, kleine Steine aufeinander zu stecken. Und das ist geblieben mit ganz viel Leidenschaft und Faszination, die eigentlich eher wächst statt schrumpft.
Und das ist ein Hobby, das ziemlich viele Leute teilen.
Ja, und ich denke, es liegt daran, dass es auch so ein kreatives Hobby ist. Und gleichzeitig, ich merke so, es gibt verschiedene Formen, das irgendwie auch so zu leben und zu genießen. Ne? Ob ich jetzt so sehr einfach ein Set nachbaue, wo jemand anderes mir eine Anleitung für geschrieben hat, was so eine entspannende Tätigkeit ist, wo man am Ende einfach was mit den Händen gemacht hat. Oder ob man ewig dran sitzt und rumknobelt, wie man jetzt diese eine Form aus den Steinen, die einem zur Verfügung stehen, gerade hinbekommt und sich was Eigenes ausdenkt.
Ich habe auch diesen neuen Begriff gelernt, Mock.
Ja, My Own Creation.
My Own Creation, genau. Also eben nicht nach Anleitung gebaut, sondern selbst erfunden. Ist ein Mock. Gibt es bei mir zu Hause ganz viele von meinem Sohn.
Ja.
Und du hast jetzt ein Set dabei, ein Theaterset. Was ist das für eins?
Ja, das ist das Balcony Theater von der Firma Funhole. Das Besondere an Funhole ist, dass die beleuchtete Klemmbausteinsets herstellen. Und zwar nicht so, dass man da irgendwie so ein Lämpchen reinklebt oder irgendwie so einen LED-Streifen reinhängt, sondern tatsächlich die Beleuchtung in die Sets integriert wird. Dafür haben die auch spezielle Steine zur Kabelführung, die man jetzt von anderen Herstellern nicht kennt. Und für mich als Theaterregisseurin war, als die Ankündigung rauskam, dass da ein Klemmbaustein-Set rauskommt, mit Technik, also was der natürlich diejenigen, die Theater nicht nur gucken, sondern auch machen, nochmal besonders interessiert, da war ich hin und weg und also das muss ich ausprobieren und das habe ich auch getan.
Und was ist es für ein Theater? Also wie sieht's aus? Wie funktioniert das?
Es ist ganz interessant, wenn man lernt da so auch ein bisschen mehr über den Theaterbegriff. Ne? Was macht eigentlich ein Theater aus, wenn man das als Miniatur nachbaut? Wie erkennt man Theater als Theater? Ja. Und dieses Balcony Theater, das ist ein sehr verträumter, klassischer Theaterbau. Viel mit Rot und Gold und Vorhängen. Mhm. Und eigentlich so eine Theaterszene, aus der ich jetzt nicht so komme. Ich meine ja eigentlich im echten Leben und nicht aus Plastik ganz andere Sachen.
Ja, genau.
und ich mochte es, mich mit dem Bild von Theater zu beschäftigen, das da entsteht. Offensichtlich findet da ein Shakespeare-Festival statt und das ist überall groß angekündigt. Wir haben viele schöne kleine Prints, also Drucke mit Shakespeare-Szenen auf der Bühne. Ist so der Balkon für die Balkonszene von Romeo und Julia aufgebaut. Und was ich, wo ich mich sehr ertappt bei gefühlt habe, es gibt auch eine Bar natürlich in diesem Theater. Und da ist ein kleiner Druck mit der Getränkekarte und über der steht To drink or not to drink. Und ich glaube, jede Theaterperson, die schon mal bei einem Shakespeare-Festival oder sowas nah tätig war, kennt genau diese etwas albernen Shakespeare-Wortspiele, Hamlet-Wortspiele, dass man überall muss das irgendwie rein. Und da war ich schon so, okay, die wissen schon, was wir da tun so im Theater.
Ja, sehr schön. Haben sie gut getroffen wahrscheinlich. Mhm. Sieht so ein bisschen amerikanisch aus, glaube ich auch, oder? Also ich habe mir so ein Foto angeguckt, das sieht so, also wie das so angekündigt ist, die Schrift, das wie so ein Broadway-Theater oder sowas.
Ja, genau. Also es ist irgendwie viel Glamour, viel Glanz, große natürlich auch, ne, um die Besonderheit eben dieser Firma rauszubringen, geht es halt viel um die Beleuchtung außen. Mhm. Große Neonbeleuchtung, viele transparente Steine, die angeleuchtet werden. Und es hat eigentlich eher was, hier würden vielleicht so Revue-Theater so aussehen, mit so Klemmer-Feder-Look und vielen Farben.
Ja, viel Spaß auf jeden Fall mit dabei. Und würdest du sagen, das ist gut gemacht? Hat dich das überzeugt?
Mich hat es tatsächlich überzeugt. Es lässt sich relativ einfach bauen. Die Anleitung ist irgendwie super gut zu folgen, obwohl ich immer so ein bisschen Sorge habe mit dieser Kabellage, aber es funktioniert. Ich hätte mich gefreut, wenn es tatsächlich, an manchen Punkten ist es mir nämlich vielleicht zu realistisch. Es gibt es gibt einen wunderschönen Druck mit so einem Dienst- und einem Putzplan vom Theater. Und der ist natürlich so eingebaut, wie es auch im Wahrnehmen ist, dass du es eigentlich nie wieder siehst. Du packst es halt in so einen Raum und der ist dann zu. Und alles, was so einsichtig ist, ist das, was man auch im Theater einsehen kann. Oder dass Scheinwerfer tatsächlich hinter Vorhängen verschwinden. Und ich hätte mir da mehr Möglichkeiten gewünscht, so an verschiedenen Ecken, so hinter der Bühne, so Backstage-Sachen zu machen. Aber das ist natürlich auch ein sehr individueller Zugriff. Die Farbgebung ist auch nicht so meins, aber ich bin ja wirklich begeistert, dass das so möglich ist und dass das auch so früh in der sehr neuen Stadtserie City Life heißt, die von Funhole kommt. was nämlich gerade, und deswegen habe ich es mir auch sofort besorgt, während im Dezember, während dieser ganzen Kürzungsdebatten, wo ich so dachte, okay, zumindest in der Klemmbausteinwelt ist klar, dass wenn man eine Stadtserie rausbringt mit verschiedenen Stadtgebäuden, da sehr früh ein Theater dabei sein muss und dass das einen hohen Stellenwert hat. Und das finde ich sehr gut.
Das ist spannend, dass du uns jetzt dieses Theater vorstellst und du selber auch Theaterregisseurin bist. Ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, dass dich das so fasziniert, so ein Theater. Aber ich habe mich auch gefragt, inspiriert dich das auch irgendwie zum selber dann in dieser Klemmbausteine-Welt eine eigene Performance zu bauen? Oder würdest du gerne mal diese Klemmbausteine mit auf die echte Bühne nehmen oder so?
Tatsächlich, weil ich ansonsten nicht so gut in irgendwie Modellbau bin und wenn ich mir zu Hause was visualisieren muss, dann mache ich das wirklich auch manchmal mit Lego-Figuren und irgendwelchen Steinen, die ich da habe.
Ja.
Es passiert selten, aber es passiert. Und ja, ich muss zugeben, dass ich mit einigen anderen Kollegen, die das tatsächlich, muss ich das nicht gendern, mit einigen anderen Kollegen, die das Hobby teilen, auch schon die Idee hatte, mal tatsächlich so ein kleines Theater zu bauen, das so funktioniert, dass man dann wirklich auch verschiedene Szenen reinbauen kann und Theater machen kann in einer Klemmbausteinwelt.
Jawohl, nicht Brickfilm, sondern Brick Theater.
Richtig.
Fehlt eigentlich noch. Simone Dede-Ayivi, Theatermacherin, Kolumnistin und begeisterte Klemmbausteine-Spielerin, Bauerin, hat vielleicht auch sie jetzt ein bisschen angesteckt oder zumindest mal neugierig gemacht. Bei unseren Kolleginnen und Kollegen hat es schon funktioniert. Vielen Dank dir, Simone.
Danke euch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Miriam Rossius.
Ein unscheinbares einstöckiges Haus im Westen von Sydney war bis vor kurzem eine Pilgerstätte für Fans der Hardrock-Band AC/DC. War, weil das Haus abgerissen wurde, und zwar aus Versehen. So stellen es laut der australischen Zeitung Herald Sun jedenfalls die Bauunternehmer dar, die das Haus 2023 gekauft hatten. Dort wuchsen die Brüder Malcolm und Angus Young auf und gründeten 1973 die Band. Der Ort gehörte zu Australiens nationalem Erbe historischer Wohnhäuser. Die Baufirma teilte in einer Erklärung mit, dass sie erst nach der Zerstörung von der Geschichte des Hauses erfahren habe. Sie bedauere den Abriss und wolle vom Grundstück Material bergen, um damit etwa ein Café oder eine Bar zu schaffen als Treffpunkt für Fans. Das meistverkaufte Buch 2024 ist Altern von Elke Heidenreich. Auf Platz 2 folgt Das Kalendermädchen von Sebastian Fitzek und die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel schaffte es mit Freiheit auf Rang 3. Das ergibt sich aus dem Branchenmonitor-Buch, der vom Börsenverein des deutschen Buchhandels herausgegeben wird. Merkels Memoiren sorgten demnach auch mit dafür, dass im Bereich Sachbuch der Umsatz um 7,7% zulegte, verglichen mit 2023. Auch die Belletristik verzeichnete einen deutlichen Umsatzzuwachs, und zwar von 4,1%. Insgesamt spricht der Börsenverein in seiner Bilanz von stabilen Geschäften in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Es wurden im vergangenen Jahr weniger Bücher verkauft, die aber insgesamt zu höheren Preisen. Daraus ergibt sich ein Umsatzplus von 0,8%. Sind Birkenstock-Sandalen Kunst? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Birkenstock ist der Ansicht, dass die Schuhe Werke der angewandten Kunst sind und damit urheberrechtlich geschützt. Darum hat das rheinland-pfälzische Unternehmen 3 Klagen gegen Konkurrenten eingereicht, die ähnlich aussehende Sandalen angeboten haben. Birkenstock-Anwalt Konstantin Wegner sagte, der Kunstbegriff im Kontext des Urheberrechts erwecke oft den Eindruck, dass es dabei nur um zweckfreie Kunst gehe, wie ein Gemälde oder ein Musikstück. Aber seit Jahren sei rechtlich anerkannt, dass auch herausragendes Design von Gebrauchsgegenständen urheberrechtlich geschützt sein kann. Konkret geht es um 4 Modelle, darunter auch die Sandale mit 2 breiten Riemen, die im Film Barbie besondere Erwähnung fand. Der Bundesgerichtshof wird sein Urteil voraussichtlich erst später sprechen. Musikfans im Vereinigten Königreich haben 2024 mehr Geld für Musikveröffentlichungen ausgegeben als je zuvor. Insgesamt waren es 2,4 Milliarden Pfund, rund 2,86 Milliarden Euro. Der bisherige Rekord wurde auf dem Höhepunkt der CD-Verkäufe im Jahr 2021 erreicht und betrug damals etwa 8,5% weniger. Nach Angaben der Digital Entertainment and Retail Association trugen zu dem neuen Verkaufsplus vor allem die großen, umsatzstarken Namen wie Taylor Swift, Billie Eilish, The Weeknd oder auch Oasis bei, die im vergangenen Jahr ihr Comeback angekündigt hatten. Abonnements für Streamingdienste machen fast 85% der Gesamtsumme aus, die Fans im Vereinigten Königreich, also in England, Schottland, Wales und Nordirland, für Musik ausgegeben haben. Demgegenüber steht eine hohe Zahl von Künstlerinnen und Künstlern mit nur geringen Einnahmen. So verdient nach Angaben der Musikergewerkschaft fast die Hälfte der arbeitenden Musiker im United Kingdom weniger als 14.000 Pfund pro Jahr.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur an diesem Donnerstagnachmittag. Und wir versuchen jetzt mal Putin genauer kennenzulernen. Heute kommt ein Film in die Kinos, der einen Einblick in das Innenleben des gefährlichsten Mannes der Welt verspricht. So bewirbt er sich auf jeden Fall. Dieser Film kommt als Biopic daher, also als Filmbiografie. Aber wenn überhaupt, dann ist es ein sehr spezielles Biopic, weil der Film kommt vom polnischen Regisseur Patryk Wega. Und der hat eine eigene, gerne auch mal trashhafte Ästhetik. Und für diesen Film hat er sehr viel mit KI gearbeitet und auch viel mit Fiktion. Der Film heißt ganz einfach Putin und der Buchautor und Journalist Thomas Franke hat ihn für uns gesehen. Hallo Thomas.
Hallo.
Was ist das für ein Film? Wie wird Putin uns hier näher gebracht in diesen knapp 2 Stunden?
Ja, sehr, sehr düster. Also das geht schon am Anfang los. Und zwar in naher Zukunft. 2026, Putin ist immer noch Präsident, aber total am Ende. Und eine der ersten Szenen ist im Krankenhaus. Putin liegt in Windeln vorm Bett in seinem eigenen Unrat. Mhm. Das sieht alles ziemlich steril und eklig aus. Und es ist aber ein Zitat. Also Stalin, ein anderes Monster der Weltgeschichte, ist ja angeblich in seinem eigenen Urin gestorben. Und diese historisch offensichtlich verbriefte Darstellung sorgt in Russland bei Putinisten und bei überhaupt immer noch für große Empörung. Und ich denke, darauf hat Wega erstmal gezielt, dass die Putin-Anhänger ihn erstmal gar nicht machen. Ich sehe da nur ein Zitat an der Stelle.
Und du hast gerade schon den Begriff Monster erwähnt. Ist das das, was es von Putin erzählt, als Monster?
Ja, also er wird schon als das personifizierte Böse dargestellt, jedoch nicht von Anfang an. Und das ist interessant. Regisseur Patryk Wega, der hat auch das Drehbuch geschrieben nebenbei, zeigt ihn erst als Junge in Mitechi. Das ist ein kleiner Ort in Georgien, wie diese Figur dann von seinem Stiefvater missbraucht wird.
Und wieso Georgien?
Ja, da sind wir schon im großen Fantasieteil von Patryk Wega, denn das ist alles nicht belegt. Also es gibt eine hartnäckige Geschichte, dass Putin aus Georgien stammt. Das ist ja auch so ein Hassverhältnis mit dem Krieg 2008. Und die Mutter soll ihn dann nach Leningrad, in das heutige St. Petersburg, gegeben haben. Ich war mal in Metechi, um seine Mutter zu suchen und mit der zu reden und auch mal zu gucken, ob es da noch Leute gibt, die sich an den jungen Putin erinnern. Also die Mutter ist mittlerweile tot, aber da gibt es ganz viele Leute, die irgendwie erzählen, er hätte eine Narbe am Arm vom Angeln und so weiter. Und es gibt einige Journalisten auch, die versucht haben, das aufzuschreiben und da sind auch einige von tot. Das macht die ganze Zeit. Wir haben das zwar auch mal gesendet, diese Geschichte, aber das ist nicht ganz ohne. Und er setzt das einfach so voraus und fängt damit an. Das fand ich schon sehr husarisch.
Du sagst, es geht auch um seine Kindheit natürlich und das habe ich auch im Trailer gesehen. Da gibt es so eine Szene, wo man sieht, wie er im Hinterhof von Leningrad irgendwie von anderen Kindern zusammengeschlagen wird. Und das erzählt er ja auch oft, ne, der Putin, dass er da gelernt hat, als Erster zuzuschlagen. Wie wird denn von seiner Kindheit erzählt?
Ja, das ist sehr düster natürlich. Ne? Das sind Lumpen, das ist irgendwie Leningrad nach der Belagerung 20 Jahre später, 15 Jahre später immer natürlich noch alles relativ kaputt und so. Und seine Mutter führt ihn dann in diesen Hof und da stehen die Kinder lange warten irgendwie auf Wodka und eine Gurke und dann kriegt er erstmal eine auf die Glocke. Und er versucht sich zu wehren, das klappt nicht, er geht zu Boden, doch er findet trotzdem dann Anschluss an die Gruppe der Kinder.
Okay, erst gut. Wenn du einer von uns sein willst, musst du daran glauben. Es ist besser, aufrecht zu enden, als auf Knien zu leben.
Kann ich jetzt mein Geld zurückhaben?
Ich zeig dir, wie du es dir verdienen kannst.
Und dieser Satz, es ist besser aufrecht zu enden, als auf Knien zu leben, der ist ja zentral für Putins Propaganda heute. Also die Russen wurden gedemütigt von den USA, vom Westen bedroht von Homosexuellen und Demokraten und deshalb müsse sich das Volk von den Knien erheben. Und diese Rhetorik ist natürlich auch ähnlich der NSDAP in den 20er und 30er Jahren. Und der Junge, den wir hier hören, der Putin das Geld nicht zurückgibt und ihn vorher auch ausgenockt hat, der kommt zwar bald um, bleibt den Zuschauern dann aber konsequent erhalten und zwar als so eine Mischung aus Lehrmeister und Einflüsterer und ist immer an der Seite von Putin. Das ist so eine Überfigur, die da so mitläuft. Und er ist quasi der Putin zu einer fiesen Type macht.
Also da steckt einiges an Echtem drin, da steckt einiges an Fiktion drin. Insgesamt, wie viel echte Putin-Biografie steckt in dem Film?
Ja, das ist, er erfindet viele Ereignisse oder manipuliert sie so. Und wir müssen ja auch sehen, Putin ist Geheimdienstler. Der hat seine Biografie ziemlich gut unter Kontrolle. Es gibt eine Szene, die fand ich absurd. Im Film wird Putin in der Grabeskirche in Jerusalem getauft. Das behauptet nicht mal Putin, dass das so gewesen ist. Und auch die Geiselnahme 2002 in diesem Musicaltheater Nordost ist äußerst fantasievoll ausgestaltet worden. Und besonders blöd fand ich die Szene, in der Putin die Akten des KGB in Dresden rettet und er und seine Mitarbeiter sich dann quasi den Weg durch die Demonstranten freischießen. Das war nicht so und ich finde, das muss auch nicht so dargestellt werden. Was funktioniert? Also wir sehen Karrierestationen. Putin als Mitarbeiter des KGB in der DDR, habe ich gerade schon erwähnt. Dann als Assistent in der Stadtverwaltung in Petersburg in den 90ern, seinen Wechsel zum Präsidentenstab, in den Präsidentenstab, dann den Aufstieg zum Präsidenten und dann immer die Abscheulichkeiten zwischendurch, die ihm zugeschrieben werden. Es wird immer böser, es wird immer erpresserischer, es wird immer krimineller. Die Terroranschläge auf die Hochhäuser in Moskau, die dann die Rechtfertigung für den zweiten Tschetschenienkrieg 99 geliefert haben, das ist nicht nachgewiesen, dass der Geheimdienst und Putin dahinter steckt. Weger stellt es aber so dar, als wäre dafür überall Putin komplett verantwortlich. Das ist aber nie belegt worden.
Weger hat ja auch gesagt, dass er mit dem Film so eine Art Bedienungsanleitung uns an die Hand geben wollte, damit wir alle Putin besser verstehen können, vielleicht auch besser handeln können. So wie du das erzählst, weiß nicht, lernen wir ihn da tatsächlich besser kennen und handeln?
Nein. Ganz klar, wir lernen ihn nicht besser kennen und das ist ärgerlich an der Stelle. Also was wir lernen, also diese ganze Darstellung, so Putin kennenzulernen, viel zu simpel. Wo sind die Oligarchen? Die kommen mal vor als dekadente Fettsäcke und Sponsoren von viel zu jungen, viel zu langweiligen Frauen und dann werden einige umgebracht von Putins Schlägern oder Killern. Es fehlt für Putins Macht existenzielle Kampf gegen die Oligarchen, wie er Michail Khodorkovsky zum Beispiel unter Kontrolle gebracht hat. Es fehlen die Offshore-Milliarden, die Putin zugeschrieben werden. Es fehlt diese gesamte Gier nach Reichtum, die Putin hat. Alles, was so unter dem Slogan Putin als Vorsitzender der Russland AG läuft, fehlt. Es fehlt der Krieg gegen Georgien 2008, die Desinformationskampagnen seit 2012, 2014, das Zerstören von Diskurs, Vertrauen und Institutionen in westlichen Demokratien fehlen. Dabei ist das viel zentraler für Putin als diese abscheulichen Bilder von Krieg und Terror. Das fehlt alles. Dieser Film bringt uns Putin nicht nahe.
Und du hast jetzt gar nicht den Angriffskrieg auf die Ukraine erwähnt, 2014 und 2022?
Ja, das geht so im Schweinsgalopp. Da wird mal eben schnell die Krim einkassiert und dann ist ein Schnitt und dann sind wir auch schon 8 Jahre später und in Butscha wird brutal massakriert und Mariupol wird zerstört. Das ist zu schnell.
Also ich ahne schon, aber trotzdem frage ich dich, insgesamt empfehlenswerter Film?
Nein. Das ja. ist, also mal kurz zur Selbstdarstellung, das ist kein Biopic, ja, oder Biopic mit dokumentarischer Genauigkeit, das ist ein Bilderrätsel und ich habe ihn zweimal geguckt und immer noch nicht entschlüsseln können so richtig und dann immer dieses große Ganze, der Film startet mit der Frage, was am Anfang war das Wort, wir sind da im Alten Testament okay. an der Stelle und ja. dann zitiert er auch nochmal den Faust, in dem es ja auch um das Wort als Anfang geht und das alles, was entsteht, wert ist, zugrunde zu gehen und darunter macht Weger das nicht und er ist, glaube ich, vor diesem Ausmaß des Bösen einfach in die Knie gegangen, hat komplett düstere Musik drunter gepackt, düstere Farben. Putin lacht nie. Dabei ist seine Lache total bezeichnend. Der lacht nur, wenn jemand zu Schaden kommt und dann so, so ein bisschen rattig und so. Also man kann in diesem Film nicht viel erfahren, was einem hilft, Putin besser zu verstehen. Der Film ist ärgerlich.
Das sagt der Journalist und Buchautor Thomas Franke über diesen neuen Film namens Putin über Putin. Ist ab heute in den Kinos zu sehen, falls Sie doch neugierig geworden sind. Vielen herzlichen Dank fürs Besprechen.
Danke.
Was tun, wenn man als Kulturschaffender plötzlich keine Aufträge mehr bekommt, keine Förderung? Dann braucht es das hier.
Plan C, Plan B, Plan A.
Plan B. Plan B, so heißt unsere Reihe, in der wir Kulturschaffende vorstellen, die wegen der Krise gerade nach neuen Tätigkeiten Ausschau halten. Und heute stellen wir die Filmemacherin Esther Gronenborn vor. Eigentlich eine sehr etablierte Filmregisseurin, hat vor einigen Jahren sogar den Deutschen Filmpreis für die beste Regie bekommen. Aber ihr geht es, wie vielen anderen in der Filmbranche auch, nach Jahren von Produktionsboom hier in Deutschland, steckt die Filmwirtschaft mittlerweile in einer tiefen Krise und selbst etablierte Filmschaffende sind gerade teilweise arbeitslos. Wie Esther Gronenborn damit umgeht, erzählt uns jetzt unser Filmkenner Christian Berndt, der sie in Berlin getroffen hat.
Ich habe das noch nie so krass erlebt. Ich habe schon viele Auf und Abs erlebt in meiner Karriere, aber das habe ich so noch nicht erlebt, dass wirklich man die kleinste Anfrage noch nicht mal bekommt. Also das ist schon sehr verrückt. Und ich musste einen Plan B entwickeln, weil natürlich, wenn man von 100 auf 0 geht in einem Jahr, das hat wirklich fatale Konsequenzen.
So schildert Regisseurin Esther Gronenborn in einem Café am Potsdamer Platz ihre aktuelle Situation. Mit Fernsehfilmen wie Das weiße Schweigen, der eine Geschichte angelehnt an den Fall des sogenannten Todespflegers Nils Högl erzählt und 2022 als bester Film mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, war Gronenborn bis vor einem Jahr gefragt als Regisseurin anspruchsvoller Stoffe. Ihre Karriere hatte im Jahr 2000 fulminant begonnen. Ihr Spielfilmdebüt Alaska.de erzählt von Jugendlichen in den tristen Plattenbauvierteln Berlins. Der mit Laiendarstellern gedrehte Film wurde damals von der Kritik für seine neuartige Mischung aus schroff realistischer Erzählweise und pulsierender Videoclip-Ästhetik gefeiert. Alaska.de traf einen Nerv und Gronenborn bekam 2001 den Deutschen Filmpreis für die beste Regie. Aber der Film wurde nicht zum Durchbruch für die junge Regisseurin.
Zum Beispiel vom Fernsehen kamen überhaupt keine Angebote, was man ja denken könnte. Das ist einfach, also wem traue ich das zu, wem traue ich jenes Budget oder die Größe des Projektes zu? Und da fallen Frauen nach wie vor noch durchs Raster, denen wird das einfach nicht so zugetraut.
Aber Gronenborn verfolgte weiter ihre Projekte, die Babypause war noch einmal ein Knick. Aber dann konnte sie sich kontinuierlich etablieren mit hochgelobten Filmen wie Ich werde nicht schweigen. Der Fernsehfilm erzählt vom Fortleben nationalsozialistischer, rassehygienischer Ideologien in der Medizin der Nachkriegszeit. Der jetzige Karriereeinbruch, meint Gronenborn, hat einerseits mit der akuten wirtschaftlichen Krise der deutschen Filmproduktion zu tun. Viele Projekte liegen auf Eis. Nicht nur Gronenborn orientiert sich beruflich um.
Ein Bekannter von mir, der war eigentlich Produzent, der ist jetzt Lehrer. Dann kenne ich eine, die ist Psychotherapeutin geworden. Ich kenne auch eine Regisseurin, die hat ein Yoga-Studio nebenher aufgemacht. Das gibt es. Sehr viele, mehr als man denkt. Also ich glaube, die wenigsten reden so offen darüber wie ich.
Aber nicht nur die Krise treibt Filmschaffende in andere Berufe, so Gronenborn. Es findet auch ein Aussortieren älterer Regisseurinnen und Regisseure statt. Denn die Fernsehsender als wichtigster Auftraggeber des deutschen Films würden verstärkt auf jüngeres Publikum und deshalb auf junge Filmschaffende setzen. Dass junge Frauen nun anders als früher eher die Chance bekommen, eine Regie zu übernehmen, findet Gronenborn zwar einerseits gut.
Wenn man auf die Statistik sieht, die Kohorte der Frauen, die momentan drehen, ist zwischen 30 und 39. Und ab da geht es rapide ab. Die männlichen Kollegen beklagen sich auch, dass sie das Gefühl haben, sie werden altersdiskriminiert. Aber da geht das statistisch gesehen erst ab 60 los. Und die Frauen momentan trifft es in ihren 50ern und in dem Alter bin ich nun mal.
Es ist eine Entwicklung, meint Gronenborn, die schon vor einigen Jahren begonnen hat, aber jetzt in der Krise noch forciert werde, weil die Sender um das junge Publikum buhlen. Auch Esther Gronenborn musste einen beruflichen Plan B entwickeln, um über die Runden zu kommen. Sie gestaltet jetzt den Social-Media-Auftritt einer Politikerin.
Also ich finde es total spannend, in die Politik zu schauen. Das heißt nicht, dass ich mit dem Filmemachen abgeschlossen habe. Ich habe mein Leben lang darauf hingearbeitet und unter Umständen, also das ist schon besprochen, dass wenn meine Herzensprojekte etwas werden, dass ich dann freigestellt werde.
Es ist zwar, sagt Gronenborn, schon eine große Umstellung für die nächsten 5 Jahre, nicht mehr als Regisseurin zu arbeiten, aber sie hadert nicht mit ihrer Entscheidung für den Plan B.
Das ist auch eine gewisse Befreiung, weil natürlich kann ich jetzt sagen, ich mache meine Herzensprojekte, aber ich werde keine Auftragsarbeiten mehr annehmen müssen, weil ich mich finanziell anders über Wasser halten kann. Und insofern ist das auch eine positive Entwicklung.
Ja, können hoffentlich auch viele andere Film- und Kulturschaffende so positiv sehen. Christian Berndt hat uns den Plan B der Filmemacherin Esther Gronenborn vorgestellt. Teil unserer Reihe Plan B hier in Deutschlandfunk Kultur. Alle anderen Geschichten von Künstlerinnen und Künstlern, die gerade nach einem Plan B Ausschau halten, finden Sie zum Nachhören in unserer Deutschlandfunk App.